Hier ist der Weltspiegel-Podcast. Der Podcast, der euch mitnimmt in die entlegensten Orte der Welt, der die Dinge einordnet, der Hintergründe liefert, für die in den Nachrichten manchmal zu wenig Zeit ist. Mein Name ist Fumiko Lipp. Heute geht's in den größten verbliebenen Regenwald der Erde, den Amazonas.
Seit Beginn der Pandemie kommen immer mehr Eindringlinge. Die Zahl der Goldgräber und Holzfäller ist in der Viruskrise stark angestiegen. Sie verschmutzen unser Wasser. Wir können es meist nicht mehr trinken. Oben schwimmt Öl und unten setzt sich Quecksilber ab, das sie benutzen. Über die Fische nehmen wir es auf und werden krank.
Was dieser indigene Stammesführer im brasilianischen Amazonas unserem Korrespondenten vor Ort, Matthias Ebert, erzählt hat, klingt ziemlich beunruhigend. Aber nicht nur illegale Goldgräber gefährden den Amazonas, auch illegaler Bergbau, absichtlich gelegte Brände und illegale Abholzung. Wenn aber dieser riesige CO2-Speicher so langsam verschwindet, welche Folgen hat das für unser Weltklima und damit für jede und jeden von uns? Das frage ich unseren Lateinamerika-Korrespondenten und Roberto Maldonado von der Naturschutzorganisation WWF. Schön, dass ihr dabei seid beim Weltspiegel-Podcast. Wer schützt den Amazonas? Starten wir direkt im Regenwald bei unserem Korrespondenten Matthias Ebert. Matthias, du bist ja gerade wieder zurück aus dem Amazonas. Wo warst du denn genau?
Ich war im Bundesstaat Pará. Das ist einer der ca. 6-7 Bundesstaaten Brasiliens mit einem dichten Amazonas-Regenwald, aber eben auch mit riesigen Flächen, die schon längst für Viehzucht und Sojaanbau zerstört wurden. Und dort waren wir in der Stadt Itaituba. Das ist eines der wichtigsten Goldgräbernester in Brasilien. Man sagt, dass 30-50% des Goldes, das Brasilien produziert und auch exportiert, von dort kommt. So ganz genau weiß man das nicht, weil es ja meist illegal ist.
Und das größte Problem für den Regenwald dort sind dann diese Goldschürfer?
Das ist auf jeden Fall ein großer Konflikt dort, denn Itaituba ist seit 40-50 Jahren ein Goldgräberort. Es wurde sogar von der damaligen Militärregierung als Goldgräber-Exklave, als Goldgräbergebiet deklariert. Aber eben später kamen ganz viele Schutzgebiete hinzu, die Stück für Stück Indigene beschützen sollten und Urwald beschützen sollten. Und dagegen richten sich die Goldgräber. Und dieser Konflikt, dass Goldgräber schon seit Jahrzehnten dort sind, aber gleichzeitig heute der Schutz des Amazonas und der Indigenen viel wichtiger geworden sind als noch in den 70er und 80er Jahren. Dieser Konflikt, der bestimmt diese Gegend und der sorgt für ganz schön viele Reibereien. Und wir haben dort mit einem Häuptling gesprochen vom Stamm der Munduruku. Der sagt uns:
Eu valorizo muito. Eu luto por ela.
Er möchte für seinen Wald kämpfen und für die Menschen, die darin leben. Die ganze Welt sei ja bereits abgeholzt und die Regierungen im Ausland müssten deswegen ihnen, den Indigenen dort, helfen, sie unterstützen, denn sie sind alle, sagt er, auf einen intakten Wald angewiesen. Die Menschen im Ausland, auch in Deutschland und die Indigenen selbst. Und er sagt eben, wer schützt den Amazonaswald? Das sind doch wir Indigene. Wenn wir es also tun, helft uns bitte.
Wie sieht das denn aus, Matthias, wenn Goldwäscher im Regenwald nach Gold schürfen? Was hinterlassen die da?
Wenn man das aus der Luft betrachtet, sind das plötzlich riesige, klaffende Löcher, die sich meist so etwas schräg, rechteckig durch den Amazonas-Regenwald ziehen. Und es gibt da Dutzende Pisten, also Flugzeuglandeflächen, Graspisten, auf denen dann die Goldgräber landen. Viele von denen sind auch Piloten nebenbei, weil sie eben immer wieder hin und her fliegen müssen zwischen Itaituba, der Lokalhauptstadt, und ihren Goldgräberstellen. Und von denen sind eben nur 20% legal, die anderen sind illegal. Und das ist eine ziemlich zerstörerische Optik. Man sieht, dass die ja tief in den Boden reingraben, 10, 20 Meter, tun die gesamte Erdschicht des Amazonas, die gar nicht so dick ist, zerstören. Darunter kommt dann ganz viel Sand zum Vorschein und den waschen sie komplett durch mit Hilfe von Quecksilber, damit sie das Gold daraus waschen. Und das Ganze ist ziemlich zerstörerisch. Es sieht nicht gut aus. Und ähnlich passiert es auch in den Flüssen, wo Art Flöße den Sand von unten hochpumpen, durchwaschen, nach Gold durchsuchen, auch hier mit Hilfe von Quecksilber, und dann die Reste wieder ins Wasser zurückwerfen.
Du hast gerade gesagt, 20% sind legal, 80% dieser Goldschürfereien sind illegal. Wie reagiert denn dann die lokale Politik auf diese ja, illegalen Aktivitäten, also die Bürgermeister, die, weiß ich nicht, ob es einen Stadtrat gibt.
Die Stadt Itatuba ist bestens organisiert, wie bei uns man das auch kennt. Der Bürgermeister, die Stadträte, alle sind Teil des Goldgeschäfts. Denn man kann sagen, dass 80% des gesamten Wirtschaftsumsatzes der Stadt vom Gold herrührt. Deswegen ist sie auch so gewachsen. Die haben quasi aktuell in der Pandemie keine Arbeitslosigkeit und sie boomen. Die Wirtschaft brummt, weil der Goldpreis ja angestiegen ist. Um 30%, wenn man es vergleicht mit dem Goldpreis von vor 3, 4, 5 Jahren. Und das lässt diese Stadt einfach boomen. Die haben jede Menge zu tun. Die Flugzeuge gehen hin und her. Und der Bürgermeister und die Stadträte sind alle selbst Goldgräber. Haben in den letzten Jahrzehnten geschürft, haben mittlerweile riesige Firmen. Der Bürgermeister ist zum Beispiel auch der Besitzer eines Hafens, der Besitzer einer Baufirma. Und er hat eben auch noch verschiedene Goldgräberareale. Und viele haben in den letzten Jahrzehnten auch illegal gearbeitet, aber fordern eben für sich die Legalität. Man kann das so aus deutscher Sicht vielleicht gar nicht begreifen, aber dort gibt es eben einen Bereich in Brasilien, in dem der Staat einfach nie wirklich effektiv kontrolliert hat und in dem die Regeln auch umstritten sind. Der Bürgermeister sagt, ich muss legalisiert werden, ich bin hier schon seit jeher gewesen und deswegen habe ich ein Gewohnheitsrecht. Der Staat sagt, nein, es gibt Schutzgebiete und an die musst du dich mittlerweile halten. Und daher rührt der Konflikt.
Heißt aber auch, der Bürgermeister hat theoretisch gar kein Interesse daran, die Schutzgebiete wirklich zu schützen. Wer schützt denn dann in dieser Region den Amazonas?
Das tun aktuell die Indigenen, es tut auch die Umweltpolizei Brasiliens und weitere Umweltbehörden. Doch die hat Bolsonaro geschwächt, er hat ihnen das Budget gekürzt in den letzten Jahren. Er hat auch ganz klar gegen sie argumentiert, hat wichtige Mitarbeiter, wichtige Umweltkontrolleure, die mit dem Maschinengewehr in den Amazonas hinein sind, auch in unser Gebiet, der Munduruku, um die Indigenen zu beschützen und Goldgräber zu vertreiben, die hat er versetzt. Er hat die Behörden ganz klar geschwächt, weil es auch sein erklärtes Ziel ist, kleine und mittlere Goldgräber zu unterstützen und dafür eben den Amazonas zu opfern. Wir haben mit dem Bürgermeister ja gesprochen und der sagt auch ganz klar:
Eu sou garimpeiro desde os 18 anos.
Seit ich 18 Jahre alt bin, arbeite ich als Goldgräber. Ich habe seitdem mehr als 3 Tonnen Gold geschürft, wie er sagt. Und er behauptet eben, solche Konsequenzen wie Quecksilber, die hätten ihn in der ganzen Zeit nie etwas ausgemacht. Es gäbe eh keine Technologie, die das ersetzen könnte. Deswegen müsse man einfach weiterhin mit Quecksilber arbeiten. Und der Umweltimpact, der sei gering.
Wie war das denn bei dem Bürgermeister? Also ich finde, wenn er sagt, Quecksilber habe ich nichts gemerkt, tut mir nichts. Das würde mich schon mal interessieren, wie ist denn so ein Bürgermeister dann drauf? Also wenn er quasi die Konsequenzen von Quecksilber auch auf seinen eigenen Körper leugnet oder nicht bemerkt.
Man muss sich ein bisschen die Biografie von diesem Mann vorstellen. Ein kleiner, hemdsärmeliger, stämmiger Mann, der aus dem armen Nordosten Brasiliens kommt, einem trockenen Dürregebiet. Der ist vor 30, 40 Jahren als kleiner Händler von Schaufeln in dieses Gebiet gekommen, hat sich dort hochgearbeitet vom Goldgräber hin zu einem Unternehmer, der mittlerweile ein ganzes Firmenkonglomerat besitzt und jetzt eben auch Bürgermeister ist. Er hat im Homeoffice gearbeitet, seine Villa ist riesengroß, hat einen Pool am Rand des Flusses und in seiner Garage steht ein Oldtimer und in seinem Wohnzimmer sind wirklich Vasen und Kunstobjekte völlig vergoldet. Das heißt, man lebt dort in einer Goldgräberstimmung, aber auch im 21. Jahrhundert. Deswegen ist dieser Mann jetzt in so einer Zwickmühle. Er will weiterhin am Goldboom teilhaben, davon profitieren, aber gleichzeitig auch die Legalität suchen. Und er fordert für sich einfach ganz klar dieses Recht. Ich möchte das haben. Der Präsident muss das uns ermöglichen, weil wir einfach schon immer hier waren. Und für uns war das so ein bisschen eine komische Stimmung, weil er komplett gegen viele wissenschaftliche Erkenntnisse argumentiert hat, was das Quecksilber betrifft und die Vergiftung der Flüsse. Und gleichzeitig er auch eine extreme Zufriedenheit und auch eine extreme Macht ausstrahlt, weil er in dieser Region mit mehr als 100.000 Einwohnern einfach extrem mächtig ist und auch einen extrem guten Draht besitzt zur Regierung in Brasilia, in der Hauptstadt.
Wäre denn die Legalisierung dieser Goldgräberarbeiten auch eine mögliche Lösung, um es besser zu kontrollieren? Wie findet es denn auch der Häuptling, der quasi gänzlich gegen die Goldschürfarbeiten in seinem Wald ist?
Der Häuptling, mit dem wir gesprochen haben, ist ganz klar gegen den Abbau. Aber er sagt auch, es gäbe eine Minderheit im Stamm der Munduruku an anderen Orten, die für den Abbau von Gold sind. Und die das auch mit Hilfe der Menschen in Itaituba und mit Hilfe der professionellen Goldgräber vorantreiben wollen, um zu profitieren. Die Legalisierung sieht unser Kacique, unser Häuptling, extrem kritisch. Er möchte keine Legalisierung haben, vor allem nicht in den Schutzgebieten, wo er ja lebt und wo er einen sauberen Fluss und einen intakten Wald benötigt. Außerhalb dieser Schutzgebiete wollen viele, viele Goldgräber jetzt Legalisierungen haben. Und man kann da zwiegespalten sein. Auf der einen Seite bedeutet eine Legalisierung, dass man dort noch mehr Goldgräber haben wird, weil sie jetzt noch viel ungehemmter dort Abbau betreiben können, weil sie gar nicht mehr Kontrollen fürchten müssen. Auf der anderen Seite, das ist das Argument der Goldgräber, des Bürgermeisters, der Stadträte. Sie sagen, wenn man dort legalisiert, also reguliert, dann kann man viel besser Auflagen durchsetzen, dass sich die Goldgräber an Umweltverordnungen halten müssen, dass sie danach wieder aufforsten müssen. Also sie behaupten, eine Regulierung wäre ein Fortschritt für die Umweltauswirkungen, es wäre ein Fortschritt für die Goldgräber und der Staat würde am Ende auch mehr Steuern einnehmen, weil weniger Gold illegal gehandelt wird. Das heißt, es gibt da extrem widersprüchliche Positionen. Umweltschutzorganisationen und die Indigenen und auch viele, viele Experten, Wissenschaftler sagen, man darf es nicht legalisieren, weil man sonst Umweltschutzgebiete schwächt. Die Goldgräber selbst sagen, es wäre ein Fortschritt, würde man endlich, aus ihrer Sicht endlich, die restlichen 80% an existierenden Goldgräberlöchern dort in der Region legalisieren.
Das klingt ja nach einem sehr großen Konflikt mit sehr vielen verschiedenen Meinungen und Statements. Wie ist es denn für dich als Korrespondent, wenn du dann an so einen Ort fährst? Ist so ein Dreh dann auch gefährlich?
Also im Vorfeld müssen wir deutlich mehr recherchieren als sonst, weil immer wieder Protagonisten abspringen. Die Indigenen kann man erstmal schwer erreichen, weil sie tief im Dschungel leben und dann nach einer Woche erst antworten auf eine WhatsApp-Nachricht oder ähnliches. Aber vor allem war es schwierig mit den Goldgräbern. Wir haben ganz viele Goldgräber kontaktiert, die Lizenzen beantragen, die legal sein wollen. Auch solche, die am liebsten in indigenen Schutzgebieten mit Verfassungsrang schürfen möchten. Und die haben erst zugesagt, dann wieder abgesagt. Sie haben gesagt, ja, wir können in ein Gebiet fliegen, wo man einen Garimpo, eine Goldgräber-Schürfstelle sieht. Dann wieder war das doch nicht möglich. Das heißt, es war nicht einfach und oft waren die Interviews bis zum letzten Moment auf der Kippe. Und das war schon etwas stressiger für uns. Darüber hinaus spürt man auch diese Stimmung in dem Dorf. Das heißt, wir wollten mit einem Pilot über die Goldgräber-Schürfstellen hinüberfliegen und wollten uns das selbst anschauen. Darüber hinaus haben wir gemerkt, dass der Pilot vor Ort, den wir kontaktiert hatten, uns erst einen Überflug über das Gelände der Goldgräber zugesagt hatte. Wir wollten uns das selbst anschauen und filmen. Doch als wir dann vor Ort waren, wurde er plötzlich unsicher. Er merkte also, wenn er das Fernsehteam mitnimmt, könnte das später Auswirkungen haben für seine Tätigkeit für die Goldgräber, die ja das absolute Gros seiner Kundschaft ausmachen. Wenn er also uns mitnimmt und wir dann einen Beitrag machen, der kritisch sein könnte, würde er vielleicht Aufträge verlieren. Das heißt, es gab in dieser Stadt von 100.000 Einwohnern keinen Piloten, der uns mitnehmen wollte. Und auch die Goldgräber sind am Ende abgesprungen. Sie haben uns nicht mitgenommen, weil sie Angst haben, mit illegalen Goldschürfstellen in Verbindung gebracht zu werden. Sie suchen ja erst noch die Legalität, deswegen hat am Ende es keiner sich getraut, uns wirklich vor Ort seine eigene Schürfstelle zu zeigen.
Illegales Gold ist ja aber auch nur eins der Gefahren für den Amazonas. Matthias, du bist ja schon länger in Brasilien. Wie ist denn so die Situation aktuell? Also was hast du über die Jahre beobachtet? Was sind so die großen Gefahren für den Amazonas?
Die drei großen Gefahren sind tatsächlich die Viehwirtschaft, der Sojaanbau und eben auch der Abbau von Gold. Der Goldabbau vor allem wegen der Kontaminierung der Flüsse und des Bodens, aber auch wegen der Folgeschäden, weil ja die Erdschicht, die da abgebaut wird, weil sie wirklich schwierig wieder aufzuforsten ist auf lange Sicht. Und die Früchte und die Produkte dort im Urwald eben Quecksilberwerte enthalten. Was die Fläche angeht, sind aber vielmehr auch Viehwirtschaft und Sojaanbau verantwortlich für die steigende Urwaldzerstörung, vor allem jetzt wieder unter Präsident Bolsonaro in den letzten 2-3 Jahren. Da gehen viele Flächen verloren, weil vor allem erstmal Holzfäller abholzen, danach kleine Viehbauern hinterherkommen und ihr Vieh dort weiden. Die großen offiziellen Viehwirtschaftsbetriebe, die gehen erst in solche abgeholzten Gebiete viel später, wenn die nachträglich legalisiert wurden durch Richter in der Region, die das zulassen, weil Fakten geschaffen wurden. Und auch die Sojaflächen vergrößern sich, werden erweitert. Also da gibt es verschiedene Treiber und die haben ja natürlich auch mit uns zu tun in Europa. Wir beziehen Soja aus Südamerika für unser Tiermehl, wir beziehen auch Fleisch aus Südamerika und auch das Gold, was dort häufigst illegal abgebaut wird, landet dann über clandestine Wege auch bei uns, wird verschmolzen und auch bei uns in den Goldkreislauf eingespeist.
Was das für unser Weltklima bedeutet, diese Frage will ich direkt an Roberto Maldonado geben. Er ist Brasilien-Referent des WWF, der Worldwide Fund for Nature. Das ist einer der größten Naturschutzorganisationen der Welt. Herr Maldonado, was macht denn die Zerstörung des Amazonas faktisch mit den CO2-Emissionen?
Leider sehr viel. Wir können die Klimaziele des Pariser Abkommens nicht erreichen, wenn wir die Entwaldung am Amazonas so wie bisher fortführen, beziehungsweise leider noch schlimmer, wenn wir den sogenannten Kipppunkt, den klimatischen Kipppunkt am Amazonas triggern. Dann hätten wir jede Chance, die Pariser Ziele von 1,5 Grad Klimaerwärmung zu erreichen. Verloren, verspielt, auch durch unseren Verhalten hier in Deutschland.
Und was bedeutet das dann für unser Weltklima?
Leider bedeutet das, dass wir keine Chance mehr hätten, den 1,5 Grad Ziel zu erreichen. Das heißt, wir müssten mit einer Klimaerwärmung deutlich über 2 Grad rechnen, alleine durch die Folgen am Amazonas.
Wie viel Regenwald wurde denn in diesem Jahr schon vernichtet, Herr Maldonado? Also wie groß ist die Fläche, die wir 2021 schon nicht mehr haben?
Die offizielle Statistik liegt noch nicht vor, aber wir können jetzt leider schon sagen, dass wir bei knapp 2000 Kilometer Regenwaldverlust verzeichnen müssen zwischen Januar und heute. Das ist eigentlich viel zu viel, wenn man bedenkt, dass im Amazonas eigentlich noch Regenzeit ist. Neben der Entwaldung am Amazonas ist besorgniserregend, was zurzeit im Cerrado, in der artenreichsten Savanne der Welt, südlich des Amazonas in Brasilien geschieht. Dort ist die Entwaldung um 30% angestiegen.
Puh, das sind sehr hohe Zahlen. Wir haben gerade schon viel über illegale Goldwäsche im Amazonas gehört. Herr Maldonado, wie gefährlich sind die denn für den Regenwald und wie versuchen denn NGOs, wie der WWF zum Beispiel, den Regenwald auch vor so illegalen Goldwäschern zu schützen?
Wir tun sehr viel, um das zu verhindern, vor allem wenn es illegal, vor allem wenn es gewalttätig ist, vor allem wenn dabei indigene und traditionelle Gruppen leiden. Sie werden, das wissen Sie vielleicht, durch Quecksilber vergiftet und zwar langzeitig. Goldgräber gibt es schon seit sehr langem. Sie sind im Moment sehr aggressiv und breiten sich auf, aber leider ist das schon ein Problem, das Jahrzehnten anhält. Zum Beispiel heute im Land der Mundurukus, heute im Land der Yanomamis. Alleine bei den Yanomamis sind 20.000 Goldgräber aktiv. Das ist eine gesundheitliche Katastrophe und das bringt auch Corona-bedingt eine Reihe von gesundheitlichen Problemen, aber das bringt auch soziale Probleme, weil diese Jungs, ja, das ist der wilde Westen und die toben sich in Anführungszeichen vor Ort auf. Der WWF tut einiges. Am wichtigsten ist natürlich, dass man den Quecksilber, den Einsatz von Quecksilber unterbindet. Wir sind relativ stolz darauf, dass wir ein Gesetz mit beeinflussen konnten, das das in Brasilien theoretisch unterbinden soll. Wir versuchen aber durch Aufklärung auch vor Ort, zum Beispiel zurzeit am Tapajós-Fluss, einschließlich von Itaituba, die Mengen an Quecksilber bei der Bevölkerung zu messen. Und wir reden auch mit Goldschmieden oder Luxushändlern, zum Beispiel in der Schweiz, um denen darauf hinzuweisen, dass das Gold, das Rohstoff, was sie verarbeiten, nicht frei von Problemen ist. Und sie wollten mindestens wissen, woher es kommt.
Matthias, du warst gerade in Itaituba. Wie kommt denn da die Hilfe von NGOs wie dem WWF an vor Ort?
Ja, gar nicht gut. Also der WWF ist für den Bürgermeister dort, für die ganzen Goldgräber natürlich ein rotes Tuch. Aber auch andere, der Bürgermeister sagte zu uns, auch NGOs aus Frankreich und Deutschland, die würden immer nur meckern und sie würden behaupten, dass Quecksilber alles vergifte. Aber aus seiner Sicht hätten diese NGOs eben keinerlei technisches Verständnis von dieser Region. Die Goldgräberei zerstöre den Amazonas nicht, das seien ja eher die Soja- und Viehlandwirte, sagt er, nicht wir Goldgräber. Ja klar, man schiebt sich da den schwarzen Peter ein bisschen hin und her zwischen den verschiedenen Gruppen, die den Amazonas zerstören. Man muss das Ganze auch ein bisschen, denke ich, aus der historischen Perspektive sehen, um es zu verstehen, warum es ein wilder Westen geworden ist. Da kamen damals in den 70er und 80er Jahren während der Diktatur in Brasilien arme Menschen aus verschiedenen Regionen in den Amazonas. Das war ein ganz klares Ansiedlungsprojekt der Militärs. Sie wollten dadurch die Armut bekämpfen und den Amazonas kontrollieren und besiedeln. Und das Ganze ist natürlich jetzt klar zu sehen, wenn die Menschen dort eben leben und Städte gründen, dass die Bevölkerung anwächst, dann kommt es zu einer Situation, wo jetzt die Menschen mehr und mehr Platz benötigen, mehr und mehr Reichtum einfordern, Beteiligung an Profiten. Und deswegen sind diese Menschen dort aus meiner Sicht einfach maximal weit weg von den Zielen des Paris-Abkommens oder von anderen Idealen, die wir heute haben und politischen Zielen. Sie sind einfach in einer völlig anderen Welt und in der gibt es genug Amazonas für alle.
Herr Maldonado, wie gehen Sie denn damit um, wenn der WWF als NGO dann in so eine Gesellschaft kommt, in der die Menschen gar nichts vom Umweltschutz hören wollen?
Herr Ebert hat vollkommen recht. Sie wurden zum Teil durch staatliche Programme in den Amazonas getragen. Man muss wissen, vor 50, 60 Jahren war der Amazonas fast komplett unberührt, was agroindustrielle oder andere intensive Nutzungsformen betrifft. Man muss aber auch unterscheiden zwischen Leuten, die heute bewusst aktiv gegen Gesetze verstoßen und nicht Personen, die Gewohnheitsrechte haben und somit auch einen Anspruch auf dieses Land ein Stück weit haben. Man kann nicht konfrontativ vorgehen. Es leben insgesamt 30 Millionen Menschen im Amazonas. Die haben natürlich ein Recht auf ein würdiges Leben. Das heißt, es geht darum, gemeinsame Lösungen zu finden. In Bezug auf die Soja-Agrarindustrie versuchen wir sehr intensiv zu arbeiten. Es geht zum Teil bis hin zu der Kompensation von deren mögliche verlorenen Opportunitätskosten, finanziert durch die Privatwirtschaft, auch in Deutschland, auch in Europa. Wie gesagt, wir sind ja letztendlich zum Teil mitverantwortlich, aber Goldgräber brauchen Alternativen, die suchen wir auch. Das Gute ist, die gibt es zum Teil. Ein Stück weit muss man natürlich auch gewillt sein, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und eine nachhaltige Zukunft gemeinsam aufzubauen. Gelingt nicht überall, leider, und im Moment sieht es in Brasilien eher immer schwieriger aus.
Welche Alternativen wären das denn?
Herr Ebert hat von Itaituba gesprochen. Das liegt nicht nur entlang der Transamazonica, sondern auch am Tapajós-Fluss. Ein Gebiet, was für Brasilianer und Ausländern ein absolut begehrtes Sportfischereigebiet ist. Da kann man sehr hohe touristische Einnahmen generieren. Das ist ein Beispiel. Wir kennen in Manaus faszinierende Beispiele, um zusammen mit Flussdelfinen zu arbeiten, sowohl pädagogisch als auch im Freizeitkontext. Die Fischerei an sich hat einen sehr großen Wert, ist die größte Proteinquelle. Und wenn man eine vernünftige Fischerei betreibt, kann man auch größere Einkommen generieren. Und einer der größten Rohstoffe am Amazonas sind Nicht-Holz-Waldprodukte. Das heißt, es gibt eine Reihe von Baumölen, es gibt Paranuss und andere Früchte, die man heute ohne Subventionen vermarkten kann. Man muss aber den Menschen die Rahmenbedingungen natürlich geben, damit sie dies auch erfolgreich tun können.
Genau, es gibt auch die Açaí-Beere, eine sehr nahrhafte Beere, die auch in einem intakten Regenwald abgebaut werden kann. Die wächst ganz oben in den Palmen. Aber was mein Eindruck vor Ort war, ist, dass die Goldgräber auf sowas gar nicht gut zu sprechen sind. Die erwarten wirklich jetzt unter Bolsonaro in den kommenden Wochen und Monaten die Legalisierung von großen und zahlreichen Garimpos, also Goldschürfstellen. Die setzen ganz klar auf Bolsonaro und haben dafür auch schon die legale Grundlage gelegt, haben zig Male den Präsident und seine Minister in Brasilia besucht. Die setzen auf ganz andere Wege als Tourismus oder nachhaltige Produktion im Amazonas. Sie wollen einfach Gold schürfen, allein schon wegen der immensen Gewinnspanne.
Matthias, Jair Bolsonaro, der brasilianische Präsident, war ja gerade im April bei der Weltklimakonferenz und stand da mit seiner grünen Krawatte und hat gesagt, ihr könnt auf uns zählen im Klimaschutz. Wie geht denn das jetzt zusammen mit einer möglichen Legalisierung der Goldgräberei? Ist das alles nur Show von Bolsonaro oder hast du das Gefühl, da könnte eine Kehrtwende doch irgendwie in seiner Klimapolitik passieren?
Also bislang sehen wir keine Kehrtwende. Bolsonaro hat ein großes Problem. Er war quasi verbrüdert mit Donald Trump in den USA. Der ist jetzt weg. Biden fährt eine andere Politik, priorisiert Menschenrechte und auch eben zumindest in der Klimakonferenz letzte Woche zu sehen, die den Schutz des Amazonas, der Urwälder, und Bolsonaro muss einfach diesem Druck auch ein Stück weit nachgeben, hat deswegen Zugeständnisse in der Rede gemacht, hat versprochen, das Umweltbudget zu verdoppeln, aber einen Tag später, nach dieser Konferenz, hat er das Umweltbudget de facto um 24% reduziert. Das heißt, das ist etwas, was wir hier in Brasilien immer wieder sehen, auch in anderen Politikfeldern. Bolsonaro verspricht manchmal einerseits Dinge, hält sie andererseits nicht ein. Und ich denke, entscheidend ist, nachdem Bolsonaro wirklich in den letzten 2 Jahren Umweltregeln geschleift hat, priorisierte Gesetzesvorhaben in den Kongress gebracht hat, die in indigenen Gebieten Goldgräberei erlauben sollen, nachdem er die Umweltpolizei massiv geschwächt hat und gegen sie gewettert hat, er muss da wirklich was Konkretes tun. Das hat er bislang nicht gemacht. Und ein erster Schritt ist, glaube ich, auch aus Sicht vieler Beobachter, den Umweltminister Ricardo Salles auszutauschen, denn der ist wirklich stets auf Seiten von Holzfällern und Goldgräbern gewesen und steht auch gerade massiv in der Kritik hier in Brasilien. Das heißt, solange der im Amt ist, rechne ich nicht mit wirklich irgendwelchen substanziellen Fortschritten.
Ich würde da gerne nochmal ergänzen. Einfach nur, um die Dramatik zu verdeutlichen. Der WWF hat in seiner Geschichte, soweit ich weiß, genau einmal den Rücktritt eines Umweltministers gefordert und veröffentlicht. Und das ist unter der aktuellen Regierung von Bolsonaro, das betrifft den Minister Herrn Salles. Das zeigt, wie ernst die Lage ist für die Umwelt, für die Biodiversität, aber leider, Herr Ebert hat auch da recht, für Minderheiten, für indigene, traditionelle Bevölkerungsgruppen. Die Lage ist ernst und was er in dem Klimasummit von Biden vorgetragen hat, reicht überhaupt nicht aus. Ziele bis 2030 anzukündigen und de facto Maßnahmen, die dagegen handeln, also Kürzung des Budgets zum Beispiel, oder die neue Fassung des Amazonas-Plans, des Amazonas-Rates zur Bekämpfung der Entwaldung oder die Politik des Ministers oder den neuen Pakt mit dem Kongress vom Februar. All das spricht eine andere Sprache und schafft im Feld Fakten, die nicht dazu führen, dass man Umweltprobleme oder soziale Misslagen aufheben wird, sondern eher verschlechtern wird.
Was muss passieren, um den Amazonas zu schützen, Herr Maldonado?
Ja, an erster Linie gilt die Frage natürlich der brasilianischen Gesellschaft. Aber wie gesagt, wir sind nicht neutral oder unabhängig. Wir tragen eine eigene Verantwortung in Deutschland und in Europa. Das heißt, was wir hier tun können, das Allerwichtigste ist, die direkten Ursachen der Entwaldung vor Ort zu bekämpfen. Das können wir, jeder einzelne von uns, leider durch unseren Fleischverbrauch tun. Wir haben alleine in Brasilien statistisch gesehen pro deutscher Bürger ca. 200 Quadratmeter Sojafeldern in Brasilien virtuell gepachtet, um die Massentierhaltung in Deutschland, um die deutschen Schweine mit brasilianischem Soja zu füttern. Darüber hinaus kommen auch noch Rinderimporten, Rindfleischimporten oder Leder für die deutsche Automobilindustrie oder die deutschen Schuhhersteller zum Beispiel. Voll heißen, unser Konsum muss verändert werden. Weniger Fleisch, Fleisch, was nicht aus der Massentierhaltung kommt, das hat einen direkten Effekt auf die Entwaldung in Brasilien. Darüber hinaus können wir natürlich auch noch einiges tun. Zum Beispiel gibt es Gesetze, die durch Konsultationen beeinflusst werden. Im Moment auf europäischer Ebene ein Gesetz zur entwaldungsfreien Lieferketten. Das ist im Moment in der Mache und Organisationen wie der WWF, aber auch noch viele andere bitten durch Petitionen, sich an die Gesetzgebung zu beteiligen. Und allgemein müssen wir die Klimakrise ebenfalls bekämpfen durch all dem, was wir hier tun können, weil nicht nur Brasilien trägt zur Klimakrise bei durch Entwaldung, sondern wir setzen leider den Amazonas auch unter Stress durch die Klimaerwärmung, die wir hier verursachen. Der Amazonas droht langsam zu kippen, Wetterextreme nehmen zu und da sind wir zum Teil auch durch unseren Verbrauch und Treibhausgasausstoße selber verantwortlich. Und den größten Teil, den müssen natürlich die Brasilianer vor Ort selber regeln, aber auch da können wir helfen. Deutschland ist ein Handelspartner Brasiliens und insofern sollten wir gemeinsam unsere gemeinsamen Interessen angehen. Sowohl die deutsche Industrie als auch die Europäische Union haben Interessen in Brasilien und insofern als Partner kann man sich gemeinsam über gemeinsame Ziele einigen. Das muss aber auch so kommuniziert werden und da sind wir nicht immer klar in der Sprache.
Und in Brasilien selbst ist es so, dass eben die große Mehrheit natürlich den Amazonasschutz befürwortet, aber Rio, São Paulo sind weit, weit weg, tausende Kilometer vom Amazonas. Die meisten Menschen waren noch gar nie dort. Dementsprechend ist in der konkreten Umsetzung ist einfach extrem schwierig. Ich glaube, dass der Schutz erstmal nur geht, ganz konkret, über Kontrollen, über mehr Umweltschutz, über mehr Kompetenzen und Mittel für die eigentlich bis dato gut ausgestattete Umweltschutzpolizei, IBAMA und andere Umweltschutzbehörden. Die waren in den vergangenen Jahrzehnten sehr aktiv, haben weitgehende Rechte gehabt, unter Bolsonaro jetzt stark beschnitten worden, stark geschwächt. Da müssen mehr Kontrollen hin und langfristig geht es aus meiner Sicht nicht ohne wirtschaftliche Kompensationen oder wirtschaftliche Perspektiven. Man sieht es in Manaus, der Amazonas-Hauptstadt mit 1,7 Millionen Einwohnern. Dort gibt es ein riesiges industrielles Zentrum, wo internationale Firmen durch Steuervorteile angelockt wurden, Motorräder produzieren, anderes technisches Gerät produzieren. Der Amazonas um Manaus herum ist ziemlich intakt. Sollte dort einmal eine Krise ausbrechen, dann sieht es düster aus für diese Gegend. Das heißt, wirtschaftliche Perspektiven schützen den Amazonas, weil die Menschen sind dort, sie bleiben dort und sie brauchen Perspektiven, sie brauchen Alternativen, um auf Umweltzerstörungen verzichten zu können.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Danke, Matthias Ebert, unser Korrespondent in Lateinamerika, und danke, Roberto Maldonado vom WWF.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Wer schützt also den Amazonas? Das ist die Frage unserer Podcast-Folge. Die Antwort ist vielfältig. Aber eins ist klar geworden: Die Häuptlinge können das nicht alleine. Die brasilianische Politik hat zurzeit andere Interessen. Es liegt also an der internationalen Gemeinschaft und auch an uns. Das war der Weltspiegel-Podcast »Wer schützt den Amazonas?« Wir haben diese Folge am 28. April 2021 aufgezeichnet. Habt ihr Feedback? Dann freuen wir uns drauf. Gerne per Mail an weltspiegel.digital@ard.de, weltspiegel.digital@ard.de oder über unsere Social-Media-Kanäle. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube. In der Redaktion waren Nils Kopp, Michael Schramm und Brigitte Abold. Mein Name ist Fumiko Lipp.